Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Mein Name ist Anna, mich kennt ihr aus den beiden bisherigen Folgen ja schon und es freut mich, dass ich heute wieder die Jessie an meiner Seite begrüßen darf. Hi Jessie.
Hallo auch von meiner Seite, ich freue mich, dass ich heute wieder dabei bin.
Wir haben heute einen Kollegen mit an Bord, der ziemlich viel über Peri zu berichten hat, würde ich sagen. Er ist nämlich über 40 Jahre bei uns gewesen, hatte jetzt im April seinen letzten Arbeitstag. Und wir sind schon sehr gespannt, was er uns alles zu erzählen hat. Er ist sehr viel international rumgekommen, hat Peri wirklich von allen Seiten, in allen Ländern kennengelernt, hat unendlich viele Projekte mitbetreut und kann uns da sicherlich ganz viele herausragende Highlights erzählen. Heute zu Gast bei uns im Podcast Jürgen Gnieder. Hallo Herr Gnieder, erst einmal herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge heute und an dieser Stelle natürlich schon einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.
Danke sehr, ebenfalls guten Morgen und ich freue mich, diesen Podcast mit Ihnen machen zu dürfen.
Ich hoffe, Sie erlauben uns diesen Ausdruck, aber Sie sind ja mittlerweile ein Peri-Urgestein, denn als wir uns das erste Mal über den Podcast unterhalten haben, haben Sie uns was ganz Spannendes erzählt, das uns allen bei der Vorbereitung, glaube ich, nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Ihr erster Arbeitstag bei Peri war nämlich an Ihrem Geburtstag und das ja vor rund mehr als 40 Jahren mittlerweile. Wenn man bedenkt, dass Peri zu dem Zeitpunkt gerade mal 10 Jahre jung war, auch noch eine mehr oder weniger überschaubare Mitarbeiteranzahl hatte, dann ist es, würde ich sagen, an der heute gemessenen Zeit, die Leute in Unternehmen bleiben, eine doch ziemlich lange Zeit, die sie bei Peri geblieben sind. Und die Zeit rast ja immer an einem vorbei, so schnell, dass Sie jetzt mittlerweile auch im April schon den letzten Arbeitstag bei Peri hatten. Wie war denn dieser Tag? Wie haben Sie den verbracht?
Es war der 29. April. Ja, und ich hatte ja vorgehabt, einen Tag vorher meinen Ausstand zu machen, aber bedingt durch Corona. Ich habe mich dann auch mit dem Corona-Lageteam abgesprochen, ob es Sinn macht oder nicht. Und die haben dann auch gesagt, also verbieten möchten wir es ihnen zwar nicht, aber um die Sache etwas entspannter mal über die Bühne bringen zu können, würde ich vorschlagen, dadurch, dass Sie 40 Jahre bei Peri sind, über 40 Jahre, ist überhaupt gar kein Problem, wenn Sie im Sommer, wenn sich die Corona-Situation entspannt hat, hier wieder zu Peri zu kommen, einen Tag, einen halben Tag, um dann Ihren Ausstand nachzuholen. Das möchte ich also nicht versäumen.
Wenn man jetzt auf diese ziemlich lange Zeit zurückblickt, würde es mich einfach interessieren zu erfahren, wie Sie seinerzeit überhaupt zu Peri gekommen sind.
Richtig, ein mir völlig unbekanntes Unternehmen. Meine Idee war ja eine ganz andere. Ja, ich hatte ja während meines Studiums die Ausbildung zum Windsurflehrer gemacht und hatte dann so die Vorstellung, ein halbes Jahr, immer im Sommer, verbringst du dann deine Tätigkeit irgendwo in Europa oder Übersee oder wo auch immer am Strand, bringst den Leuten das Surfen bei. Und im Winterhalbjahr heuerst du bei irgendeinem Ingenieurbüro an. Zu der damaligen Zeit hast du es ja wirklich aussuchen können. Ja, aber hat sich dann komplett anders entwickelt. Und da ist nichts draus geworden. Und unser Professor, wo ich studiert habe, der hat uns dann verschiedene Firmen genannt, wo wir uns vorstellen sollten, unter anderem ein großes Ingenieurbüro in Ulm, Scherr und Klimke. Die hatten damals schon für die Firma Peri die ersten Typenprüfungen gemacht, zum Beispiel für das KG 240, die Kletterschalung, was heute nicht mehr groß im Einsatz ist. Dann die Firma Lieper in Ehingen, und da hat sogar der Seniorchef, der alte Herr Lieper, sich noch mit den Bewerbern unterhalten. Und dann war noch die Firma Peri. Ja, und ich bin also von der Ausbildung her Stahlbau und Karosseriebauingenieur. Und wir hatten zwar ein Semester Massivbauvorlesung, aber von Schalung keine Rede. Hatte ich auch nicht. Ne? Wollte ich keine Ahnung. Und er hat gesagt, ja, gehen Sie mal nach Weißenhorn und da ist eine Firma und schauen Sie sich das einfach mal an. So, und dann hatte ich mich bei dem technischen Leiter, dem damaligen, vorgestellt. Und der hatte auch in der Ingenieurschule in Ulm studiert, beim selben Professor. Und der hat mir dann ein paar Dinge erzählt und hat sich ganz gut angehört. Und dann habe ich gesagt, brauchen Sie Unterlagen von mir, Zeugnisse und so weiter. Hat er gesagt, nee, wer diesen Professor überlebt hat, der kann so schlecht nicht sein. Und natürlich dann zum einen, es war das beste Angebot von der finanziellen Seite, die ich also bekommen habe. Ja. Und das ist der Grund, warum ich dann bei Peri angefangen habe.
In einem unserer Vorgespräche haben Sie erzählt, dass Sie in Ihrer Zeit bei Peri ziemlich viel durch die Weltgeschichte gereist sind. Ein Satz, der uns da besonders in Erinnerung geblieben ist, war nämlich der, dass Sie gesagt haben, dass Sie mit zunehmender Reisetätigkeit dieses typisch deutsche Denken, in Anführungszeichen, abgelegt haben. Was waren denn Ihre besonderen Highlights aus dieser Zeit, in der Sie ziemlich viel international unterwegs waren?
Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, da gibt's viele, ja, aber gerade dieses Stichwort typisch deutsches Denken. Man ist ja erzogen worden in Deutschland, man lebte in dieser Kultur oder lebt in dieser Kultur, auch die Ausbildung während des Studiums beziehungsweise dann bei der Firma Peri, immer effizient, zuverlässig und so weiter, perfekt, ja. Und einer meiner ersten Reisen waren dann nach Kuala Lumpur. Ich hatte ja 1984 bis 85 in der Exportabteilung bei Peri in München gearbeitet und da hat mich der damalige Niederlassungsleiter dann nach Kuala Lumpur geschickt und hat gesagt, mach dir mal keine Gedanken, wir hatten da eine kleine Messe. Und da hatte ich die Aufgabe, den Messestand aufzubauen. Ja, da macht er keine Gedanken, da kommt ein sehr erfahrener Kollege noch dazu und hilft dir. Ja, von wegen. Der hat mich nur testen wollen, ob ich das auf die Reihe bekomme. So, ich war da ganz alleine und es waren auch einige Leute. Wir hatten damals nur eine Handelsvertretung und wir mussten den Stand aufbauen. So, und ich bin immer nervöser geworden und ich wollte es perfekt machen und ich konnte nicht verstehen, die kamen nicht in die Schuhe rein. Ja. Und das gibt's doch nicht, das gibt's denn nicht und da geht nichts vorwärts und war also ziemlich ärgerlich und bevor ich dann meinen Ärger an den Leuten ausließ, habe ich eine Runde gedreht und habe dann beobachtet, wie die anderen das so machen. Ja, und da habe ich mir das abgeguckt und wo man also Werkzeug herbekommt, wo man hier eine Information bekommt, wo man hier eine Unterstützung bekommt und das habe ich dann versucht umzusetzen und siehe da, es hat geklappt. So, und das war so mein erster Eindruck. Also da musst du dich ein bisschen schon in den neuen Kulturkreis da reinbewegen. Ja, und auch Verständnis für Leute haben, die das nicht so wissen und tun, wie man das gewohnt ist. Ja. Oder beim Seven World Trade Center nach der Attacke Ground Zero war das Seven World Trade Center das erste Hochhaus, was auf Ground Zero gebaut hat. Und die New Yorker, die bauen anders wie der Rest der Welt, ja. Da geht der Stahlbau voraus und der Massivbetonkern folgt. Auf der ganzen Welt ist es andersrum. Ist auch einfacher zu machen, aber nein. Die Stahllobby ist einfach zu stark in New York. Und die Iron Workers, ja, also die schweben immer oben drauf. Und da musste ich also auch eine Lösung finden, wie man das dann miteinander kombinieren kann. Wir haben den Auftrag bekommen, also es waren einige Besprechungen notwendig, da war der Architekt dabei, da waren die Bauwerkstatiker dabei, Projektleiter, Bauleiter, die erfahrenen Leute. Und nachdem wir den Auftrag bekommen hatten, hatte ich dann den Geschäftsführer gefragt, du, erzähl mal, was war jetzt eigentlich der Grund, warum du uns den Auftrag gegeben hast? Und er sagt, weißt du, Jürgen, da kann einer kommen, der ist besser wie ihr, ja, bessere Lösung, was im Grunde genommen gar nicht möglich war, sagt er auch noch, und auch besseres Produkt, aber wenn mir deine Nase nicht gefällt, ja, wenn du mir nicht sympathisch bist, wenn wir nicht auf einer Wellenlänge sind, ja, hast du keine Chance, ja, wir entscheiden auch sehr emotionell. Und du hast es einfach auch zusammen mit deinem amerikanischen Kollegen natürlich so vermittelt und übermittelt, dass wir einfach dieses Vertrauen gefasst haben. Und das war wieder dieses Weg vom deutschen Denken, einfach sich in diese Person reindenken, in die Firma reindenken und überhaupt, wie man, und da hat mich natürlich auch mein Kollege aus New York vorher gebrieft, wie die New Yorker ticken. Ja, wie gesagt, die ticken ganz anders. Und in Indien war natürlich das für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. War jetzt circa 40 Mal in Indien. Und als ich das erste Mal dahin reiste, war eine komplett andere Welt, ja. Komplett anderer Kulturkreis. Die Leute, sowas von grundverschieden. Und da hatte ich also auch immer unserem Geschäftsführer am Anfang zugehört, wie macht der das Ganze? Und in Indien ist es auch eins, wenn jemand aus der Hauptniederlassung auch noch aus Deutschland kommt, dann ist es was Besonderes für die, weil die empfinden das dann als eine wesentlich höhere Wertschätzung für sich selber. So mit dem Gefühl, Mensch, da steckt eine riesen Firma und die sind sich nicht zu schade zu kommen, sondern die nehmen mich ernst. Ja. Und wir haben also mit Leuten, oder ich habe auch mit Leuten dann gesprochen, wollte natürlich auch meine Präsentation machen und unsere Lösung vorstellen und darbieten. Der war da gar nicht dran interessiert, ja, weil, wie gesagt, überhaupt mit der Schale, mit dieser neuen Technologie überhaupt in diesen Markt reinzukommen, war äußerst schwierig, weil Lohnkosten war kein Thema oder ist immer noch kein Thema und Zeit ist auch kein Thema. Und warum soll ich da viel mehr Geld ausgeben für etwas, wo ich eh schon seit Jahrzehnten anwende, ja, wie Holz und Bambus und so weiter. Funktioniert ja auch, ist ja bewiesen worden. So, und aber die waren einfach an einem Gespräch interessiert. Die wollten einfach, dass die Leute vom Pere und von der Hauptniederlassung die hochheben, wie gut sie sind und was sie für tolles Bauvorhaben haben, ja, und war äußerst spannend und interessant. Und durch diesen Aufbau des Vertrauens zu diesen Leuten sind wir immer mehr und mehr ins Geschäft gekommen und haben also jetzt wirklich tolle Partner, tolle Firmen, tolle Kunden in Indien. Und wie gesagt, während meiner Zeit hat Piri Indien mit mir zusammen über 40 Hochhäuser geplant und verkauft. Und was mich so stolz macht und was mich auch freut, dass die mittlerweile jetzt so unabhängig geworden sind, dass sie also auch die Planungen und die Abwicklung des ganzen Projektes selber machen können. Ja, und das ist ja auch der Sinn und Zweck der Sache gewesen oder ein Teil meiner Aufgabe gewesen, die ich also bei Peri ausgeführt habe.
Jetzt haben Sie ja schon ganz viel über Projekte erzählt und auch Erfahrungen, die Sie international gemacht haben. Was mich jetzt aber interessieren würde, wäre, wie hat sich Ihre Rolle innerhalb von den 40 Jahren entwickelt?
Ich hatte ja die Möglichkeit oder dieses Glück auch, Tätigkeiten bei der Firma Peri zu machen und durchzuführen, die ich auch bei 4 oder 5 anderen Firmen hätte machen können. Dadurch, dass ich das Glück hatte, auch mit der Firma zu wachsen, als ich zu Peri kam, wir waren hier 300 Mitarbeiter. Und es war wirklich eine tolle große Familie damals, ja. So, und ich hatte angefangen oder ich musste Statik machen. Habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Mag ich mich, ja. Wobei ich sagen muss, großen Respekt vor den Kollegen, die statische Berechnungen machen müssen. Ist ein harter Job und es muss einfach sein. So, nach einem halben Jahr habe ich dann das machen dürfen, wo ich auch studiert habe, nämlich konstruieren. Und damals war natürlich die Produktpalette wesentlich geringer und kleiner, wie sie heute ist. Und wir mussten aber trotzdem Projekte machen und es waren dann immer Sonderlösungen. Ja, also lupenreine Sonderlösungen, die ich dann konstruiert habe. Und das waren auch Prototypen. Also wir hatten damals auch nicht die Möglichkeit, die vorher zu testen, funktioniert das oder nicht. Es wurde konstruiert, das wurde gebaut, das wurde geliefert, das wurde montiert und das musste funktionieren. Und das macht die Sache allerdings spannend. Ja. Und dann hatten wir mal eine Zeit, wo wir mit Kundenschulungen angefangen haben. Ja. Und da war aber keine Abteilung da, die das professionell organisiert hat und durchgeführt hat, wie das heute der Fall ist. Sondern da hat halt mal einer aus der Montageabteilung, einer aus der technischen Abteilung, einer aus dem Vertrieb Vorträge gehalten und mein Chef hat gesagt, Mensch, Agnida, wollen Sie nicht einmal? Und ich so, ach ja, warum nicht? Ne? Und da habe ich einen Vortrag gehalten über Schalung und anscheinend kam das so gut an, dass er gesagt hat, oh, das machen Sie jetzt mal professionell. Ja, professionell ist gut. So, das habe ich dann ein Jahr gemacht als Schulungsleiter. Danach wurde ich abberufen nach München in die Exportabteilung, weil die da eine Notwendigkeit gehabt haben. Und in Deutschland, da waren also die Sparte Sonderkonstruktion war ein bisschen flau, habe ich das gemacht. So, und dann kam die Krise in Asien. Ja, Exportabteilung war hauptsächlich in Asien zuständig. Und in Deutschland boomte das wieder. So, dann haben sie mich wieder aus der Exportabteilung zurückgerufen. Nach Deutschland habe ich also weiterhin Sonderkonstruktionen gemacht. Und dann kam auf einmal dieses Projekt Hibernia in Neufundland. Das war 1992 das größte Projekt damals in der Geschichte von der Firma Peri. Und ich musste eine Lösung bringen für eine Selbstkletterschalung. Und damals hatten wir noch keine Selbstkletterschalung. Ja? In dem Sinne, wie wir sie heute haben, sondern wir hatten unsere normale Kletterschalung mit ein paar Komponenten, die man dazuklicken konnte, wie das Kletterwerk, Kletterschiene, Kletterschuh, was der damalige Entwicklungsleiter damals gemacht hat. Aber wir konnten damit anbieten, ja. Aber es war ein Spielzeug gegenüber dem, was es hätte dann machen müssen. Und ich habe angeboten, das war damals Angebot 20 Millionen D-Mark. Und auf einmal bekamen wir eine Einladung. Ach du Schande, du hast bestimmt einen Fehler gemacht, ja, weil so. Und dann hat mein Chef gesagt, Herr Gnida, geben Sie mir das mal her, überprüft es einmal. Und er hat gesagt, nö, ich kann also da keinen Kalkulationsfehler erkennen, das passt, ja, wir sind darüber. Und dann sind wir natürlich als Team, das war TB-Leiter, Vertriebsleiter, Außendienstmann und ich, als Team von 4 Personen und hatten dann wirklich letztendlich den Auftrag geholt. Aber mit der Schalung, die ich angeboten habe, wäre es wirklich nicht möglich gewesen. Und da haben wir uns was überlegen müssen. Und das war dann die Geburtsstunde der ACS 75 damals, ja, die der Herr Brunner dann entwickelt hat. Und mit diesem Gerät sind wir dann da drüben aufgeschlagen. Und das Witzige war ja, es wurde nie eingesetzt, ja. Weil die sind so in Zeitverzug gekommen, ja, und eine Ölbohrinsel muss ja so schnell wie möglich fertig sein, um so früh wie möglich Öl zu fordern, weil das ist ja das Geld. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist, normalerweise Ölbohrinseln, die sind schwimmende Inseln im Meer, ja, und fordern dann über Leitungen das Erdöl aus dem Boden. Aber in Neufundland, da war der Meeresspiegel nur 80 Meter über Meeresboden, war noch im Bereich von Eisbergen und Treibeis und da musste diese Bohrinsel geschützt werden. Und aus diesem Grund hat man einen sogenannten Eisbelt, also Eisgürtel, gebraucht, der also den inneren Kern, die eigentliche Förderkonstruktion geschützt hat. Und die war dann berechnet auf eine Anprallast von 1 Million Tonnen von einem Eisberg. So, und da haben wir also Schalung geliefert. Wir hatten einen Lagerplatz, der war wesentlich größer als das Lager hier bei Peri. Ja, und dadurch, dass die also so im Zeitverzug waren, haben die dann ihre Methode geändert. Sie wollten also ursprünglich das Ganze mit Selbstkletterschalung machen, aufgrund der besseren Betonqualität. Denn vorher hatten also die einschlägigen Firmen und die Profis Gleitschalung angeboten. Ja, aber bei Gleitschalung ist einfach die Betonqualität viel, viel schlechter wie beim Klettern. So, und dann hat sich die ganze Geschichte wieder umgedreht und sind wieder die Firmen, Norwegian Contractors, haben dann den Auftrag dann danach wieder, also bekommen, sie hatten am Anfang angeboten und hatten das Ganze ausgenutzt und haben dann richtig bezahlt, also richtig verlangt. So, also die Firma, das Konsortium hat dann zweimal bezahlt für etwas. Aber sagen wir mal so, für das, was die dann an Öl gefordert haben, war das ein Klacks, ja. Ja, und da bin ich also dann, als wir den Auftrag bekommen haben, zum Projektleiter befördert worden. Wir hatten eine kleine Fete gemacht im Hotelzimmer und mein Chef hat gesagt, sagen Sie, jetzt sind Sie Projektleiter. So. Und da wurde mir schlecht. Mir wurde hundsübel. Ich hatte keine Ahnung, wie ich sowas machen sollte, ja. Wir hatten keine Ausbildung und so weiter, aber so im Laufe der Zeit bist du dann reingewachsen. Ich bin also über anderthalb Jahre jeden Monat einmal eine Woche in Neufundland gewesen, 3 Wochen hier und so weiter. So, und danach habe ich dann die Abteilung internationale Anwendungstechnik bekommen und aufgebaut. So, und das war dann auch der Beginn meiner großen Reisetätigkeit und habe dann also in vielen Ländern die Unterstützung geboten, die wir dann von Weißenhorn haben liefern können, weil damals die Töchter ja noch die Erfahrung gar nicht hatten. Und das war dann die Zeit, wo ich sehr, sehr, sehr viel in der Weltgeschichte rumgereist bin und auch sehr, sehr viele Aufträge zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen dann bekommen habe. Und in meiner Abteilung sind also über 200 Hochhäuser und Brückenpylone geplant, ausgeführt worden. Und das war einfach eine unheimlich interessante und spannende Tätigkeit. Und das ist der Grund, warum ich über 40 Jahre bei PERI bin und geblieben bin.
Ich glaube, dass all das, was Sie jetzt erzählt haben, also angefangen von den zahlreichen internationalen Projekten, den damit verbundenen Herausforderungen, ansteigenden Mitarbeiterzahlen und aber auch die neuen Tätigkeiten oder aber auch Verantwortung, die Sie eingenommen haben innerhalb des Unternehmens, all das zeigt ja, welchem Wandel so ein Unternehmen unterliegt. Können Sie vielleicht noch schildern, wie PERI sich aus Ihrer Sicht im Laufe dieser 40 Jahre verändert hat?
Es hat sich gewaltig verändert, ja. Weil vor 40 Jahren, wie gesagt, war die Produktpalette wesentlich kleiner, wie sie heute ist. Wir hatten viele Sonderlösungen mit Sonderkonstruktionen machen müssen. Heute durch die Standardisierung der Schalung kann man das also mit Komponenten machen, mit Teilen machen, die auch zu vermieten sind. Damals war das ja alles Kauf. Heute müssen die Baufirmen natürlich auch denken, wie spare ich Kosten. So, und lieber möchte ich das Zeug wieder zurückverkaufen, also ein Buyback, das müssen wir anbieten, oder ich kann das vermieten. Wir haben natürlich mehr Töchter bekommen, wir haben expandiert, wir sind spezialisierter geworden, wir können jetzt Bereiche abdecken, die waren früher gar nicht möglich. Unser Know-how ist besser geworden. Wir haben uns natürlich auch personell vergrößert. Wir kriegen auch Leute rein, die bereits Erfahrung haben. Vorher war das nicht möglich. Wir haben die Erfahrung uns aneignen müssen, ja. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, auch wenn junge Leute kommen, sind erfahrene Leute da, die ihre Erfahrung dann wieder weiterbringen können. Wir haben jetzt professionelle Kundenschulungen. Wir trainieren unsere Kunden auf unsere Produkte. Und natürlich, wir haben neue Bereiche erschlossen, wie das BIM, ja, die 3D-Animationen, überhaupt Kunden zu zeigen, wie sieht das Ganze, die Abläufe in 3D aus. Früher waren lediglich Bauleiter und Projektleiter unsere Ansprechpartner. Aber heute sitzt der halt der Eigentümer gegenüber und der Verkäufer gegenüber und der Architekt gegenüber. Die interessiert Schalung nicht, ja, die interessiert ihr Bauwerk. Und da natürlich dann solche Mittel als Verkaufsargumente und Unterstützung zu haben, da sind wir also schon dabei, das professionell zu machen. Es hat sich insgesamt enorm entwickelt, ja, und tolle war natürlich diese Entwicklung da mitzumachen und auch die vorhandenen Systeme zu verfeinern, ja, dass wir unserem Kunden die Möglichkeit geben, mit diesen Systemen seine Bauzeiten zu verkürzen, ja, Lohnkosten geringer zu halten, Materialkosten einzusparen und. Ist eine gewaltige Entwicklung.
Jetzt sind wir am Ende vom Podcast angekommen, aber eine letzte Frage hätte ich noch an Sie. Wie schauen Sie denn auf die letzten 40 Jahre zurück bei PERI und was haben Sie sich für die nächsten Jahre vorgenommen?
Also ich habe mich ja mit einer E-Mail bei all meinen Kolleginnen und Kollegen bedankt für alles, was ich mit ihnen erleben durfte. Wie gesagt, die Herzlichkeit, mit der ich in diesen Ländern aufgenommen wurde, die Gastfreundschaft, die Unterstützung und so weiter. Und ich war so überrascht und sehr emotionell, dieser positive Feedback, der gekommen ist. Ja, ich wusste gar nicht, da sieht man erstmal, was du wirklich geleistet hast, ja. Weil wenn man im Stress ist, es geht ja immer voran, aber wenn man dann Dinge zu hören bekommt, dass auch die Position, die Sie dann begleitet haben in Ihren Töchtern, also auch bis zum Geschäftsführer, unter anderem möglich war durch meine Unterstützung und durch mein Know-how, was ich übertrage, also das ist schon wirklich bewegend und berührend. Und also es war eine richtig tolle Zeit, die möchte ich nicht missen. Und wie gesagt, Corona hat mir es natürlich in Anführungsstrichen etwas leichter gemacht, mich abzunabeln, weil ich bin ein Jahr lang nicht geflogen, was außergewöhnlich war. Also es war so ein langsamer Abgang. Und hundertprozentig wäre ich eine Woche, bevor ich gegangen wäre, wäre ich nur irgendwo in einem Land gewesen. Nee, also es war wirklich eine tolle Zeit, möchte ich nicht missen. Und ich gebe auch meinen jungen Kollegen den Rat, wenn sich die Möglichkeit bietet, so eine Tätigkeit zu machen, macht es. Ja, und für die Zukunft habe ich also gar keine Probleme. Klar, üblichen liegen gebliebenen Baumaßnahmen mache ich. Dann die Hobbys wie Wandern und Motorradfahren, weil ich natürlich jetzt etwas mehr frönen, wie das vorher war. Aber was ich mir vorgenommen habe, das ist einem ganz besonderen und wertvollen Menschen etwas zurückzugeben, der mir in den vergangenen 3,5 Jahrzehnten mir gegeben hat, und nämlich meine Frau Ingeborg. Ja, und ohne ihre Unterstützung, ohne ihre Geduld und ihrem Rückhalt hätte ich diese Energie nicht aufbringen können und diesen Stress nicht bewältigen können, der vorhanden war, um diese ganzen Reisen zu bewältigen, die Präsentationen, die Verhandlungen mit den Kunden durchzuführen, oder die meine ganzen emotionalen Hochs und Tiefs, die man im Laufe dieser 40 Jahre durchlebt hat oder durchleben hat müssen, mitzuerleben und mitzuleben, ja. Und das hat mir natürlich unheimlich geholfen, diese 40 Jahre zu bewältigen. Ja, und dafür danke ich meiner Frau von ganzem Herzen.
Also ich glaube, abschließend können wir beide uns da auch nur dem Feedback der Kollegen anschließen, nämlich, dass es uns extrem viel Spaß gemacht hat, auch jetzt zumindest diese kurze Zeit mit Ihnen zusammenarbeiten zu können. Und ich finde es gleich schade, dass wir da nicht mehr Zeit hatten und uns erst so kurz jetzt vor Ihrem letzten Arbeitstag auch kennengelernt haben. Von daher jetzt an der Stelle auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch heute. Ich denke, dass jeder der Peri-Kollegen oder aber auch Leute, die sich allgemein für Peri interessieren, das super interessant finden werden.
Danke ebenfalls für die Gelegenheit. Hat mich unheimlich gefreut.
An euch da draußen nun herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch die Geschichte und ja, die ganzen internationalen wie auch nationalen Erfahrungen von Jürgen Gnieder bei Peri gefallen haben. Wir freuen uns schon, euch bald wieder spannende Peri-Insights geben zu können. Solltet ihr in der Zwischenzeit weitere Informationen über Peri nachlesen wollen, dann schaut einfach jederzeit auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder aber auch auf der allgemeinen www.peri.com. Bis bald, macht's gut, ciao.